Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der 6. Januar ist der Abschluss der Rauhnächte, der Zeit zwischen den Zeiten, wo die Sonne immer noch tief und die Nächte immer noch sehr lang sind. Es ist der letzte der heiligen Tage, wo die Könige aus dem Morgenland endlich angekommen sind. Nun sind alle da.
Ihre Suche brauchte Zeit. Umso mehr, als sie sich ja durchfragen mussten. Sie wussten zwar, was sie suchten, aber nicht genau, wo es zu finden war.
Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, seht, da kamen königliche Magier aus dem Osten nach Jerusalem. Sie sagten: Wo ist der neugeborene König des jüdischen Volkes? Wir haben seinen Stern im Osten aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.
Mir gefällt an diesen Männern, dass sie suchen und fragen. Sie halten Ausschau. Sie folgen ihrem Stern. Ich glaube, das Bild der drei prächtig gekleideten Könige, die von weit her kommen und etwas suchen, die aufbrechen und nicht in ihrem Reichtum träge sitzen bleiben, sondern sich aufmachen und sich von einem Stern leiten lassen, das weckt in uns etwas. Wie eine uralte Erinnerung an eine innere Melodie, an ein Lied, das trägt, das den Rhythmus angibt und von der Glückssuche erzählt. Vielleicht ist es das, was uns an diesen Gestalten fasziniert, dass sie ihren Alltag unterbrechen und sich Zeit genommen haben, ihrem Stern zu folgen.
Suchen ist ein gutes Stichwort, finde ich. Das neue Jahr beginnt ja mit der Suche nach Orientierung und Anknüpfungspunkten. Die Arbeitsbelastung ist groß, Ängste gibt es genug. Es kann viel passieren, denke ich. Ich schlage vor, dass wir für heute der Erzählung des Matthäusevangeliums folgen und die Könige nicht allein suchen lassen, sondern selbst auf die Suche gehen. Das Suchen üben sozusagen, um es dann in unserem Leben besser zu können. Wir können uns schon an den drei Königen freuen und ihrer Suche und ihrem Finden des göttlichen Kindes, des Heilands und Messias. Aber wenn wir dem Erzählfaden des Matthäusevangeliums folgen, zeigt sich uns noch eine andere Geschichte.
Wenn ich deinen Vorschlag aufnehme, dann fällt mir als erstes auf, dass ich vergeblich nach den drei Königen suche. Von drei steht gar nichts, von Königen eigentlich auch nicht. Es waren Magier, Sterndeuter. Aber wie viele es waren, sagt der Text nicht. Und Magier sind ja schließlich auch keine Könige.
Ja, genau. Also lassen wir das Bild der drei prächtigen Könige los und schauen, worum es hier eigentlich geht. Das ist ja meist so im Leben, dass uns eigene Bilder, eigene Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, direkt vor der Nase stehen. Und dann sehen wir gar nicht mehr richtig, was sich wirklich abspielt.
Ich frage mich auch, ob die Magier eigentlich sahen, was sich wirklich abspielte. Ich finde es jedenfalls nicht klug von ihnen, zu Herodes auf die Burg hinaufzugehen und von einem neuen König zu reden. Das hat diesen doch nervös gemacht. Der Stern eines neuen Königs ist aufgegangen. Das musste doch in seinen Ohren nach einem Umsturz klingen.
Als König Herodes davon hörte, erschrak er zutiefst und ganz Jerusalem auch. Er rief eine Versammlung aller Hohenpriester und Toragelehrten aus dem Volk, um von ihnen zu erfahren, wo der Messias geboren werden sollte.
Das ist es, was ich meine. Die Magier wecken Ängste. Herodes erschrak. Er freut sich nicht, natürlich, dass da ein neuer König geboren wurde. Er ruft sofort seine Berater zusammen und fragt nach dem Messias. Herodes befürchtet einen messianischen Umsturz. Herodes, ist in die Geschichte eingegangen als einer, der nicht davor zurückschreckte, Schwiegersöhne, Adoptivsöhne, eigene Söhne und Töchter umbringen zu lassen, wenn sie ihm in die Quere kamen. Und beim Volk war er sehr gefürchtet. Der Messias hingegen wurde vom Volk erwartet. Die Leute sehnten sich nach dem Anbruch einer anderen Zeit, wo das Leben einfacher wäre, wo Recht und Gerechtigkeit respektiert würden und wo niemand Hunger leiden müsste. Der Messias wurde als Friedensbringer innig ersehnt. Gerade in einer Zeit, wo Leute wie Herodes in Unwesen trieben, war die Hoffnung auf den erlösenden Messias noch größer.
Da ließ Herodes die königlichen Magier heimlich rufen, um von ihnen in Erfahrung zu bringen, zu welcher Zeit der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht, stellt genaue Nachforschungen über das Kind an. Wenn ihr es gefunden habt, gebt mir Bescheid, damit auch ich kommen kann, um ihm zu huldigen.
König Herodes beginnt, Nachforschungen anzustellen. Auch er macht sich also auf die Suche. Er befragt seinen Geheimdienst, die Hohenpriester. Und die Magier schickt er wie Spione in die Kleinstadt Bethlehem, weil die Weisen des Hofes gesagt hatten, dass aus Bethlehem der Messias hervorgehe. Ab auf die Kleinen also. So funktioniert das. Die Weisen zeigen auf die Kleinstadt, um die Aufmerksamkeit des Herodes von sich selbst abzulenken. Herodes soll doch dort drüben suchen, nicht in der Hauptstadt, nicht hier bei uns. Dort im ärmlichen Bethlehem, dort konnte der König ruhig wieder einmal eine Razzia veranstalten. Was er dann ja auch tat, genau wie sie es gedacht hatten. Er ordnete einen Präventivschlag an zur Sicherheit. Die kleinen Leute in Bethlehem sollten gewarnt sein von wegen messianische Hoffnungen und aufgehender Stern. Sein Zenit hingegen war noch lange nicht überschritten und messianische Unruhen erstickte Herodes noch bevor sie laut wurden. So funktionieren auch heute moderne Herrscher. Die Logik des Herodes ist nicht ausgestorben, leider. Also, begonnen hat alles mit der Suche der Magier. Sie suchten ganz oben am Himmel. Dann fragten sie in Jerusalem, auf dem Berg, ganz zu oberst im Palast. Sie wurden nach Bethlehem geschickt, nach unten. Dort bei den kleinen Leuten fanden sie, wonach sie suchten. Und jetzt waren sie gescheiter geworden und gingen nicht mehr in die Burg hinauf. Trotzdem, über Bethlehem braute sich etwas zusammen.
Kaum waren sie aufgebrochen, seht, da erscheint Adonais Engel dem Josef im Traum und sagt: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir etwas anderes sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten.
Der Kindermord in Bethlehem, als die stille heilige Nacht in eine finstere, blutige Nacht umschlug. Unsere Weihnachtsfeiern und Krippenspiele hören immer vor dem Kindermord auf. Doch das Matthäusevangelium erzählt von beidem im selben Atemzug. Da ist offenbar ein Stern aufgegangen, Hoffnung auf den Aufbruch einer neuen friedlichen, gerechten Zeit ist erwacht. Doch diese Hoffnung, sie sollte im Keim erstickt werden. Weil der Hofstaat auf Bethlehem gezeigt hat, fällt der Blick des Herodes auf die kleinen Leute. Und weil er ihnen sonst kaum mehr etwas wegnehmen kann, denn sie besitzen gar nicht viel, nimmt er ihnen die Kleinen, die kleinsten der Kleinen, das Kostbarste, was sie haben.
Wo ist Gott eigentlich in dieser Geschichte? Spielt Gott nicht mit? Bis jetzt habe ich gar nicht nach Gott gesucht. Die Geschichte lief von alleine. Und schön war sie mit dem strahlenden Stern und den Königen. Ja, Gutes. Es waren keine Könige, sondern Magier. Und sie haben am falschen Ort gesucht. Sie müssen ihre Blickrichtung halt ändern, nach unten gehen, zu den Kleinen und Kleinsten. Aber jetzt? Jetzt wird es rabenschwarze Nacht in dieser Geschichte. Das letzte Licht ist erloschen. Mein Gott, so ein Unrecht, Kinder zu töten. Eine Riesenkatastrophe ereignet sich da in Bethlehem. Und da frage ich mich, wo war Gott, als all die kleinen Kinder umgebracht wurden. Wo ist Gott in der Nacht der Angst, des Schmerzes, des Unrechts? Nun sind wir am Tiefpunkt der Geschichte angelangt. Jetzt sind wir wirklich ganz unten. Keine Ausflüchte mehr. Jetzt beginnt unsere Suche. Wo ist Gott heute, wenn Kindern Gewalt angetan wird? Diese Frage zu stellen verlangt Arbeit an unserem christlichen Gottesbild. Gott kann nicht ein allmächtiger Lenker der Geschichte sein, der Gewalt und Hunger und Katastrophen zulässt, die er eigentlich verhindern könnte, wenn er nur wollte. So ein Gottesbild wäre ja gemein. Auf solch einen Gott zu vertrauen, das ginge ja gar nicht, das wäre zynisch. Einer, der verhindern könnte, wenn er wollte, aber nicht will. Nein, da graust es mich davor. Komm, Monika, wir suchen weiter in der Geschichte. Was sagt sie, wo Gott zu finden ist? Was ist die biblische Antwort? Wo können wir Gott finden? Etwas haben wir aus der Erzählung ja schon gelernt. Gott ist nicht in den Zentren der Macht, sicher nicht im herodianischen Palast, aber dennoch inmitten des Geschehens.
Kaum waren die Magier aufgebrochen, seht, da erscheint Adonais Engel dem Josef im Traum und sagt: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir etwas anderes sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf, nahm noch in der Nacht das Kind und dessen Mutter, und sie flohen nach Ägypten.
Das Matthäusevangelium erzählt nicht von einem mächtigen Gott, der dem Herodes oder den Mördern der heutigen Zeit in den Arm fallen könnte und alle Kinder rettet. Der Erzählfaden führt uns von ganz oben, vom Stern, von der Burg, nach unten zum einfachen Mann Josef. Die Geschichte zoomt uns von ganz oben und außen ganz nah zum rettenden und tröstlichen Geschehen. Die rettende Kraft kommt aus der Tiefe der Nacht, aus den Träumen, aus Engelsbotschaften. Wer hat sie gebracht? Wer hat zur rechten Zeit mit Josef gesprochen? Wurde er mit einem Steinchen an der Fensterscheibe geweckt? Wer hat die Soldaten aufgehalten, die zu Josef und seiner Frau wollten? Wer hat ihm den Fluchtweg nach Ägypten gezeigt und das Paar mit Proviant versorgt? Wer hat geholfen, dass die Flucht gelang? Was sind eigentlich göttliche Boten und Botinnen? Metaphysische Lichtgestalten, die uns ohne Worte mit Hoffnung und Kraft erfüllen? Oder sind es Menschen, die im rechten Moment handeln, um Leben zu retten, um uns aufzuwecken aus falscher Sicherheit, aus Erstarrung, die uns einen Stupf geben, aufzustehen? Worauf würden Sie, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, im Notfall vertrauen?